Das Sammeln von Kunst, das ist eine eigenständige Form kultureller Gestaltung. Und die ist unverzichtbar für den Bestand einer kulturellen Vielfalt.
Willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In Folge 111 zu Gast ist die Münchnerin Christine Würfel-Staus. Sie ist Juristin und hat vor 8 Jahren mit dem Kunstsammeln begonnen. Darüber hinaus ist sie in verschiedenen Rollen in der Kunstwelt aktiv und kann sich mittlerweile keinen Tag mehr ohne die intensive Beschäftigung mit Kunst vorstellen. Hier erzählt sie, wie es dazu kam, wie wichtig es ist, die Künstler persönlich zu kennen und was daran sie so glücklich macht. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Christine Würfel-Staus.
Vielen Dank, ich freue mich sehr, da zu sein.
Christine, du bist Kunstsammlerin, wie wahrscheinlich einige Menschen, die diesen Podcast hören. Würdest du dich vielleicht ansonsten noch mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ich bin eigentlich Rechtsanwältin. Ich habe in Rechtsphilosophie promoviert. Ich lebe in Deutschland, in München und in den USA. Ich habe 2 kleine Kinder und mittlerweile widme ich den Großteil meiner Zeit der Kunst in verschiedenen Rollen, und zwar als Sammlerin und als aktive Gestalterin in kulturellen Institutionen.
Dann kannst du mir doch bestimmt sagen, Christine, warum erwirbt man eine Arbeit, statt sie zum Beispiel nur im Museum zu bewundern? Was ist da der Impuls? Was war deiner?
Also dafür gibt es natürlich ganz verschiedene Beweggründe und viele davon sind nicht meine. Also manchmal wird Kunst als Spekulationsobjekt zu Investmentzwecken erworben oder zu Dekorationszwecken, und das sind natürlich auch alles berechtigte Motivationen, die aber eigentlich mit der Kunst an sich jeweils nicht so viel zu tun haben, und das sind dementsprechend nicht meine Motive. Für mich persönlich stehen immer 2 Dinge im Vordergrund. Das ist zum einen der künstlerische Inhalt und der Kontext einer Arbeit und dann kulturelle Ziele ganz allgemein.
Du hast noch nie was gekauft, weil du dachtest, ich habe eine Wand, da würde das einfach gut aussehen?
Doch, das habe ich, und zwar ganz am Anfang. So war auf jeden Fall mein allererster Kauf motiviert. Aber mittlerweile habe ich auch keine Wand mehr und darum geht es eigentlich nicht mehr.
Hoffentlich. Wann war das? Wann war dein allererster Kauf?
Das war vor ungefähr 8 Jahren.
Ja. Und wie war dieser Moment? Da hast du etwas gesehen und gedacht, das spricht jetzt zu mir oder zu meiner Wand in dem Fall.
Ja, genau. Also das war so, dass es der Ursprung war, dass ich etwas gesucht habe, schon das an eine Wand sollte. Und davon ausgehend auf einmal mich mit dem allen wieder ganz neu beschäftigt habe. Und zwar unter dem Gesichtspunkt, man könnte es ja tatsächlich kaufen und in das eigene Leben integrieren.
So sieht man nämlich Kunst gar nicht so von Anfang an, gell?
Richtig. Ja, ja. Genau. Und davon ausgehend hat sich dann alles Weitere ergeben irgendwann.
Ja, verstehe. Was muss ich jetzt natürlich noch fragen, ist das? Und hast du es noch?
Das war eine Arbeit von dem italienischen Künstler Turi Simeti, der konzeptionell in der Zero-Bewegung der 60er Jahre verhaftet war. Und ja, die habe ich und die hängt bei uns zu Hause. Und das ist eine weiße Leinwand. Und unter dieser Leinwand auf der Rückseite sind geometrische Holzformen montiert, die sich durch die Leinwand durchdrücken. Und dadurch entsteht je nach Lichtverhältnis ein bestimmter Schattenwurf. Und dadurch sieht diese Arbeit je nach der Perspektive des Betrachters, nach den Lichteinfällen, unterschiedlich aus. Sie lebt quasi. Und das gefällt mir besonders. Das hat natürlich einen skulpturalen Charakter auch, obwohl es eine Arbeit ist, die an der Wand hängt. Und durch dieses Monochrome hat diese Arbeit einen ganz bestimmten kontemplativen Charakter. Und das strahlt eine gewisse visuelle Stille aus. Und das empfinde ich sehr angenehm, gerade zu Hause.
Klingt toll. Hat sich deine Motivation für das Sammeln denn in diesen 8 Jahren auch gewandelt? Und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Das hat sich ganz organisch ergeben. Also am Anfang stand für mich eigentlich die Arbeit, also ganz am Anfang hatten wir, da stand die Wand. Danach stand für mich im Vordergrund die jeweilige künstlerische Arbeit an sich. Und auch die Faszination, plötzlich Zugriff auf etwas dann zu haben, privat, das man sonst eigentlich nur an öffentlichen Ausstellungsorten bewundern konnte. Und das habe ich als etwas ganz Besonderes empfunden. Und das tue ich auch weiterhin. Und ich begeistere mich auch weiterhin für künstlerische Positionen ihrer selbst willen. Aber mir geht es mittlerweile beim Erwerb eines Kunstwerks eigentlich um etwas anderes. Mir geht es um die Förderung der Vielfalt kultureller Praxis, der kulturellen Landschaft. Und das ist für mich zentral. Das Sammeln von Kunst, das ist eine eigenständige Form kultureller Gestaltung. Und die ist unverzichtbar für den Bestand einer kulturellen Vielfalt. Das hat natürlich kuratorische Bedeutung auch, denn durch die Selektion und durch den Erwerb einer Arbeit entscheidet man ja auch, was wird konserviert, was kann später überhaupt sichtbar bleiben. Und am Ende jeder kreativen Schaffenskette muss eine wie auch immer geartete Monetarisierung stehen. Und dafür ist der Erwerb durch private und durch institutionelle Sammler unentbehrlich.
Das klingt weniger nach Impulskauf und mehr nach Systematik. Also ja, genau. Wie systematisch gehst du denn eigentlich vor? Wenn man das so ernst meint mit dem Sammeln, wie offenbar du, dann kann das ja recht schnell ein komplexer Prozess werden.
Auf jeden Fall, das ist ein sehr komplexer Prozess. Und das ergibt sich dann automatisch durch die intensive Beschäftigung mit der Kunst, mit bestimmten Arbeiten, mit Künstlern. Dem vorgeordnet ist immer die Recherche. Das liegt vielleicht an meinem Hintergrund, aber ich liebe es immer, alles ausführlich zu lesen, zu recherchieren.
An deinem juristischen Hintergrund?
Ja. Und ich habe gerne die Fakten und auch die konzeptionelle Einordnung parat. Und davon ausgehend entwickelt sich dann eine bestimmte Begeisterung auch für verschiedene Bereiche der Kunst. Dazu kommt, dass man im Laufe der Jahre und mit der Beschäftigung natürlich viele Künstler kennenlernt und viel sieht. Und man bekommt einen Überblick über das Ganze. Und das intensive eigene Studium der Quellen, das bleibt mir immer. Aber mittlerweile hat sich bei mir schon herausgebildet, welchen Künstlern ich folge, welchen Kunstrichtungen, welche Programme, welcher Galerien ich besonders interessant finde. Und
also ein roter Faden, mit anderen Worten, oder mehrere rote Fäden wahrscheinlich.
Genau.
Kannst du uns die beschreiben?
Ja, ich bin immer sehr loyal, wenn ich etwas gefunden habe, was mich wirklich begeistert. Also ich verfolge das Programm einiger Galerien, die ich wirklich für mittlerweile kulturelle Entitäten halte, sehr engmaschig. Und das ist hier in Berlin zum Beispiel die Galerie Société, deren Programm finde ich wirklich fantastisch. Und das verfolge ich wirklich engmaschigst. Und dann natürlich die Künstler, die ich kenne, die ich sehr schätze, deren Arbeit ich sehr wichtig finde und was mich begeistert.
Wie wichtig ist es, sie zu kennen für dich?
Das ist für mich zentral, denn ich finde, daraus ergibt sich eine ganz besondere Wertschätzung einer Arbeit und auch ein viel tieferes Verständnis des künstlerischen Schaffens. Und das ist etwas, das den Umgang mit Kunst ganz besonders wertvoll macht. Und ich muss auch sagen, dass für mich persönlich sich durch den Kontakt mit Künstlern ganz viel Besonderes in meinem Leben ergeben hat. Ganz viele enge, belastbare Freundschaften, die natürlich nie zustande gekommen wären außerhalb dieses Bereichs, allein weil sich unsere Lebenswege schon nie gekreuzt hätten. Und ich habe da so viele faszinierende, kluge Menschen kennengelernt mit beeindruckenden Lebensgeschichten, mit so viel Dedication. Und das ist was ganz besonders Wertvolles. diese ganze Interaktion mit Künstlern, aber eigentlich mit allen Akteuren des Kunstbetriebs, mit Kuratoren, mit Galeristen, das ist mittlerweile ein ganz besonderer, wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Eigentlich ist mein privates Leben mit diesem Bereich schon zu einem geworden und das bestimmt eigentlich mein privates Umfeld. Und das finde ich besonders schön und wertvoll.
Welche Art von Kunst berührt dich denn?
Also, da gibt es so viele, darüber könnte ich Tage sprechen. Also Künstlerinnen, die hier in Berlin auch gezeigt haben unlängst. Also Conny Meyer ist eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen.
Ist auch hier ansässig?
Sie lebt in Portugal mittlerweile. Und seit vielen Jahren ist sie eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen. Sie hat eine ganz eigene figurative Bildsprache entwickelt, die man klar erkennen kann und die sich klar unterscheidet. Da geht es oft um Vorgänge zwischen Mensch und Natur und Tier. Da werden ganze Geschichten erzählt. Da geht es auch oft um Dinge, die
verstörend sind.
Ja, verstörend sein können. Da geht es um ganz fundamentale Vorgänge zwischen Mensch und Natur. Und das Ganze wird auf eine ganz einzigartige Weise dargestellt. Und Conny an sich ist eine wunderbare Person und das verfolge ich ganz intensiv. Und dann Mariana Simnit ist eine fantastische Künstlerin und ihre Arbeiten verfolge ich auch schon lange. Ich liebe ihre wirklich virtuos ausgeführten Watercolors.
Sie ist aber noch hier in Berlin, oder?
Sie lebt mittlerweile in New York.
In New York, okay.
Aber gerade hier eine Ausstellung bei Société. Und sie hat natürlich so zwei Seiten. Es gibt diese wunderbaren, zarten Arbeiten, die aber auch einen dunklen Hintergrund haben können. Und dann gibt es ihre Installationen und Videoarbeiten, die natürlich alles andere als zart sind und nichts für Zartbeseitete. Sie hatte eine ganz fantastische Ausstellung im Hamburger Bahnhof im letzten Jahr im Zuge der
Fußball.
Ja, genau. Ja. Und das hat ganz viele Motivationen und auch emotionale Zustände, die alle mit dem Sportspektakel einhergehen, so drastisch sichtbar gemacht. Das war wirklich eine fantastische und teilweise verstörende, aber wirklich wichtige und bewegende Ausstellung. Also das verfolge ich gern. Dann hier in Berlin zeigt Lydia Petit, das ist eine Künstlerin aus London, ursprünglich aus den USA. Das erinnert sehr an Szenen aus Horrorfilmen. Sie ist meistens selbst Motiv ihrer Arbeiten. Und da werden viele Traumata aufgearbeitet. Das ist ganz intensiv. Das sind
drastisch ist das. Ja, ja. Viel Körperliches. Und
das sind ganz drastische Arbeiten, die sehr viel im Betrachter auslösen können. Und da geht es auch viel um psychische Zustände. Und da wird viel sichtbar gemacht, was ansonsten mit Worten vielleicht gar nicht so leicht beschrieben werden kann. Das verfolge ich auch intensiv.
Sehr gut. Weibliche Identität, ist das einer deiner roten Fäden eigentlich oder ist das Zufall?
Auf jeden Fall. Weibliche Künstler, das ist auf jeden Fall genau mein Thema und das verfolge ich intensiv.
Lass uns doch mal teilhaben an deinem so Schedule, was das angeht. Also was sind Pflichttermine für dich? Wohin reist du auf jeden Fall? Wie sieht dein Jahr aus, dein Kunstjahr?
Also, da reise ich sehr viel, muss ich sagen. Da gibt es natürlich die Messen und ich versuche schon, nicht zu allen, aber zu den zentralen Messen zu gehen. Wegen den Messen, aber auch wegen des begleitenden Programms, das drumherum passiert. Und meistens ist ja viel dann um diesen Zeitpunkt zentriert und gebündelt an einem Ort. Dann versuche ich, zu den zentralen Ausstellungen der Künstler, die mir wirklich wichtig sind und der Galerien, die ich verfolge, zu kommen. Und dann an den Orten, die mir wichtig sind. Hier in Berlin war ja gerade das Gallery Weekend. Da war ich lang hier und dann am nächsten Tag war ich in London. Huma Baba, das ist eine Künstlerin aus den USA und eine Freundin von mir, hatte dort eine Ausstellung bekommen im Barbican, die ihre Arbeiten mit Giacometti zusammen zeigen. Und ich war dort mit meinem kleinen Sohn. Und es gibt so viel. Man kann natürlich heute, also eigentlich passiert an jedem Tag, in jeder Woche auf der ganzen Welt etwas, was bedeutend ist und was man gerne sehen würde. Man muss natürlich klar auswählen. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch einen Fokus hat, den man dann verfolgt, klar und loyal. Und das ist mir wichtig, aber das geht natürlich in meinem Fall schon mit viel Reisen einher.
Ja,
und
ja. Welche Tendenzen in der Kunst interessieren dich denn gerade, jetzt wo du den Fokus erwähnst?
Also da gibt es einige. Ich sehe ja relativ viel eigentlich jeden Tag. Und was mir seit einiger Zeit aufgefallen ist, das ist in der Malerei, dass zunehmend Szenen aus dem häuslichen Umfeld dargestellt werden. Das ist eine neue Bewegung hin zu einer Art Stillleben. Da sieht man jetzt plötzlich Ausschnitte so aus dem häuslichen Leben, ein Regal mit Pflanztöpfen in Großaufnahme, zum Beispiel bei Jonas Wood, oder ein Bücherregal mit einer Häkeldecke davor, überm Sofa bei Hilary Packis. Also die Beispiele sind unendlich. Und das scheint mir zurzeit eine Entwicklung zu sein, die den Veränderungen der kulturellen Landschaft während der Biedermeierzeit schon gleich da. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich da ja auch eine ganz eigene Kultur kreativen Schaffens entwickelt. Und man hat sich verstärkt auf das Private konzentriert, auf das häusliche Idyll. Das war das zentrale Thema.
Und wenn draußen alles schrecklich ist, ja?
Ganz genau. Und das war eine Reaktion auf diese Umwälzungen in dieser Zeit und natürlich auch auf staatliche Kontrolle und Zensur. Und in diesem Kontext lese ich thematisch diese künstlerischen Arbeiten heute, die ich überall sehe, und zwar auch von vielen Künstlern, die vorher thematisch anders in der Malerei gearbeitet haben. Und diese Entwicklung, die lässt sich zum Beispiel auch in dem Bereich der sozialen Medien beobachten. Zum Beispiel auf Instagram. Da hat man bis vor einiger Zeit klassisch eigentlich Fotos von Personen und Landschaften geteilt. Und jetzt plötzlich gibt es einen ganz eigenen Kodex, wie Menschen Einblicke in ihr Leben darstellen. Und zwar wird da meist eine Abfolge von Bildern gezeigt, bei denen Detailaufnahmen aus dem häuslichen Bereich sich mit anderen Darstellungen abwechseln. Da sieht man dann das halb aufgeschlagene Buch mit der Teetasse oder man sieht einen Teil der verknitterten Bettdecke.
So atmosphärisch eigentlich. Ja.
Genau. Mhm. Und all das sehe ich in diesem Zusammenhang. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Und ein anderer spannender Themenkomplex, das sind für mich künstlerische Arbeiten, die sich durch die neuen technologischen Entwicklungen ergeben. Artificial Intelligence kombiniert mit neuen Formen der Robotik. Da entstehen ganz neue Kunstformen. Und da wird auch sichtbar, was wir oft manchmal gar nicht wagen, zu Ende zu denken. Zum Beispiel die Performance-Künstlerin Alicia Framis hat ein ganz interessantes Projekt seit einiger Zeit. Und zwar lebt sie mit einem Partner zusammen, der ein AI-Hologramm ist. Und man kann sie in ihrem Alltag, in ihrer Interaktion miteinander beobachten. Und das Ganze geht bis zur Eheschließung. Und das ist wirklich faszinierend und verstörend zugleich. Und ja, ansonsten begeistern mich raumgreifende interaktive Installationen zurzeit ganz besonders. Und zwar bei denen man die Perspektive des externen Beobachters verlässt und zum Mitwirkenden in einem Kunstwerk wird. Da gibt es zum Beispiel was die südkoreanische Künstlerin Ayung Kim für den Hamburger Bahnhof kreiert hat zurzeit. Eine Installation, in der man aktiv das Narrativ mitgestalten kann als Besucher. Und da werden Videoarbeiten mit Artificial Intelligence und mit Skulpturen, Simulationen kombiniert. Und da entsteht quasi eine ganz neue Kunstgattung, nämlich so ein interaktives Gesamtkunstwerk. Und das begeistert mich wirklich.
Sehr schön. Du engagierst dich, das hast du vorhin, glaube ich, schon einmal kurz angerissen, aktiv in mehreren kulturellen Institutionen, den von dir genannten Hamburger Bahnhof zum Beispiel. Erzähl mal, was ist da dein Engagement? Was machst du da?
Ich bin gemeinsam mit Monique Burger Gründungsmitglied des Advisory Komitees des Hamburger Bahnhofs. Das ist ein Gremium, das wurde von den beiden Direktoren Till Fellrath und Sam Badoui initiiert. Und das hat eine neue Form der Partnerschaft und der Zusammenarbeit zwischen der Museumsleitung und privatem Engagement etabliert.
Wie kommt es zu so einem Gremium? Warum ist das notwendig?
Also eine der zentralen Herausforderungen, denen staatliche Museen und insgesamt kulturelle Einrichtungen in Deutschland jetzt ausgesetzt sind, sind natürlich die erheblichen finanziellen Kürzungen im kulturellen Bereich. Und zum Beispiel hier in Berlin wurde ja unlängst der Museumssonntag, also der Tag, an dem viele Museen regelmäßig kostenlos ihre Türen geöffnet haben, eingestellt. Und das ist eine wirklich ernste Gefahr für die Möglichkeit kultureller Teilhabe und Bildung und natürlich insgesamt auch für die kulturelle Vielfalt und für den sozialen Zusammenhalt der Stadt. Und natürlich kann ein reduzierter Kulturetat auch zwangsläufig zu inhaltlichen Einschränkungen in den Programmen der Häuser führen. Das sind alles Entwicklungen, die lassen sich in Berlin, aber die lassen sich ähnlich auch in allen anderen Bundesländern beobachten. Und zentral ist jetzt, dass neue verlässliche Modelle der kulturellen Förderung etabliert werden. Und zwar ohne dabei die kulturelle Freiheit der Institutionen zu beschneiden. Und das ist schon eine Herausforderung. Also langfristig wird entscheidend sein, ein System der Unterstützung zu etablieren, in dem öffentliche Mittel und private Förderung sinnvoll ineinandergreifen. Und genau da setzt jetzt dieses neue Gremium des Hamburger Bahnhofs ein.
Konkret macht ihr da was?
Ganz konkret erarbeiten wir Strukturen, die dazu dienen sollen, die Zukunft des Museums und seine wirtschaftliche Tragfähigkeit zu sichern. Der Hamburger Bahnhof ist ein Ort herausragender Kunst und er soll jetzt als eine dynamische Institution hoffentlich langfristig durch ein internationales Netzwerk gestützt werden. Im nächsten Jahr feiert der Hamburger Bahnhof ja sein 30-jähriges Bestehen und dafür zum Beispiel spielt die Arbeit unseres Advisory Committees eine ganz zentrale Rolle. Also wir arbeiten intensiv daran, dass das ein ganz besonderes Jahr in der Geschichte des Museums wird. Dazu muss man sagen, das Museum hat seit der Übernahme durch die neuen Direktoren eine ganz klare internationale Ausrichtung bekommen und das begeistert mich persönlich sehr. Und es ist ein Ort der Innovation, an dem wirklich mutige Projekte stattfinden. Und das Advisory Committee versucht, Wege zu finden, um all das langfristig zu sichern und zu unterstützen.
Kann man das eigentlich mit dem Wort auch Funding? Also ist das vor allem der zentrale Pfeiler dieses Anliegens oder Modells? Oder?
Nein, das ist ein Pfeiler. Aber nur einer von vielen. Also in diesem Komitee geht es in erster Linie darum, dass wir aktiv daran arbeiten, Möglichkeiten für das Museum zu schaffen, dass es in der Zukunft seine kulturelle Unabhängigkeit bewahren kann und innovative, spektakuläre Projekte verwirklichen kann und auch ein Ort ist, an dem jeder kulturelle Erfahrungen machen kann, der für jeden zugänglich ist. Und ein Beispiel dafür zum Beispiel ist das Open House Weekend, das jetzt im Juni am Hamburger Bahnhof wieder stattfindet. Da öffnet das Museum für 3 Tage seine Pforten. Der Eintritt ist frei. Es gibt ein umfangreiches Programm und jeder kann daran teilhaben. Und das ist für die kulturelle Landschaft Berlins zentral. Und das ist natürlich überhaupt nur möglich, dank weitreichender privater Unterstützung. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, was bewegt werden kann, wenn öffentliches Engagement und private Förderung Hand in Hand gehen.
Liebe Christine, wir kommen jetzt auch schon langsam zum Ende unseres Podcasts. Deshalb stelle ich dir jetzt auch nochmal die beiden Fragen, die wir hier allen Gästen stellen. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum? Und natürlich warum?
Also das ist auf jeden Fall der Hamburger Bahnhof.
Das habe ich mir jetzt fast gedacht.
Das ist eines der weltweit größten, bedeutendsten Museen für zeitgenössische Kunst. Aber es ist auch auf jeden Fall eines der inspirierendsten. Und das liegt daran, weil der Hamburger Bahnhof in den letzten Jahren ein Programm entwickelt hat, das wirklich einzigartig ist und aufregend. Er ist ein Ort der Begegnung. Da erlebt man als Besucher zum Beispiel raumgreifende ich kann sagen, ergreifende Arbeiten, die den Besucher ganz anders einbeziehen, als es museale Ausstellungen klassischerweise tun. Dort kann man sich in eine ganz eigene Welt begeben. Man kann sie sogar manchmal beeinflussen, das Narrativ mitbestimmen. Und das ist wie eine Reise in ein eigenes Universum. Und das ist Cutting Edge und das begeistert mich. Zum Beispiel, momentan kann man dort eine monumentale Installation der tschechischen Künstlerin Klára Hosnedlová sehen. Da wandelt man durch eine Kulisse riesiger, gewebter, surrealer Objekte. Man sieht großflächige Stickereien, die aber gleichzeitig so fein und virtuos sind, dass man sie für Gemälde halten könnte. Und man befindet sich da in einer utopischen Landschaft aus Gewebe. Man sieht riesige Gebilde, die Fossilien ähneln. Man schreitet durch Wasser. Es ist geradezu berauschend. Inhaltlich geht es da um das kulturelle Vermächtnis der Grenzregionen der heutigen Tschechischen Republik. Und diese Ausstellung, das ist wirklich sehenswert. Aber in diesem Zusammenhang muss ich noch ein anderes Museum nennen, das eine ganz eigene Gattung eines Museums erschaffen hat. Nämlich das Museum als ein alle Sinne ergreifendes Kunstwerk selbst. Und das ist das Teshima Art Museum auf der japanischen Insel Teshima. Und da schmiegt sich schon das Gebäude wie so ein Betontropfen in die Landschaft. Und das ist ein Raum mit Öffnungen nach außen, organisch. Und innen ist nichts. Man geht ohne Schuhe über einen Betonboden, der ganz samtig ist. Und dann ab und zu stehen kleine Wasseransammlungen und es bilden sich kleine Wasserläufe und dann verschwinden sie wieder, ohne dass Nässe zurückbleibt. Und das ist so ein ganz besonderes kontemplatives Erlebnis, dass sogar meine Kinder sich einfach hingesetzt haben und nur diesem Wasser zugeschaut haben. Da ist man wirklich in einer ganz anderen Welt.
Letzte Frage, Christine. Ich schenke dir ein Kunstwerk. Du kannst dir jedes nur Erdenkliche aussuchen. Welches möchtest du haben?
Also da gibt es nur eins für mich. Das ist von Pierre-Auguste Renoir und das ist der Danse et Bougival aus 1883 und das ist in der Sammlung des Museum of Fine Arts in Boston.
Was bedeutet es dir? Warum dieses?
Das ist ein absolut wunderbares Gemälde. Da sieht man eine Frau und einen Mann zusammen tanzen außerhalb von Paris. Das Gesicht der Frau, die Wangen sind gerötet. Sie ist aufgeregt, sie ist glücklich. Ihr Tanzpartner hat den Arm fest um sie gelegt. Also man spürt eine ganz besondere sinnliche Energie in diesem Bild. Die ganze Szene ist so aufgeladen, dass das Mann, also jedenfalls ich, jedes Mal Herzklopfen bekommen, wenn ich wirklich davor stehe. Und das ist natürlich auch technisch ein virtuoses Gemälde am Übergang des Impressionismus zu einem eher klassischen Stil. Wir haben früher 5 Jahre in Boston gelebt, als ich meine Dissertation fertig geschrieben habe und haben praktisch jedes Wochenende in den Bibliotheken in der Longwood Medical Area verbracht, weil mein Mann da gearbeitet hat damals. Und das ist in Laufweite zum MFA Museum und deshalb sind wir da ganz oft hingegangen, wenn wir fertig waren. Und Danse et Bougival, das war immer mein Lieblingskunstwerk und ich habe auch heute noch eine Postkarte zu Hause davon, die mir mein Mann damals mal geschickt hat.
Wann denkst du, kannst du es wieder live sehen?
Das wird ständig ausgeliehen, das ist überall. Wir waren vor ein paar Monaten in Boston und es war nicht da.
Liebe Christine, ich danke dir für das spannende Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Folge 111 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt. Und für alle, die auch in der Zwischenzeit einfach nicht genug kriegen können von Kunst, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp. Frankenthaler Move and Make ist ein 6-teiliger Podcast über eine Künstlerin, die alles anders gemacht hat. Im New York der 1950er Jahre, einer Zeit zwischen Kalten Krieg und Cool Jazz, will die erst 22-jährige Helen Frankenthaler Malerin werden. Sie taucht ein in eine Untergrundkunstszene, in der keiner Geld hat, aber alle an die Kraft der Abstraktion glauben. Sie muss sich durchsetzen in einer Welt voller Genies, Egos und künstlerischer Explosionen. Helen Frankenthaler wird eine der wichtigsten Künstlerinnen unserer Zeit. Aber was hat sie anders gemacht als alle anderen? Warum wirken ihre Bilder bis heute so zeitlos und überwältigend? Und was hat abstrakte Kunst überhaupt mit mir zu tun? Frankenthaler Move and Make ist ein Podcast des Museum Reinhard Ernst und Studio J. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Link in den Shownotes.